In dieser Folge zu Gast ist Christopher Brandl. Er hat den elterlichen und sogar großelterlichen Betrieb Steidlreisen mittlerweile übernommen. Und ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch entstanden. Er ist auch ein guter Freund von mir. Das heißt, wenn es ab und zu mal ein bisschen lockerer wird, seht uns nach, dass wir da auch unseren Spaß mit reinbringen. Seid gespannt auf die Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmer-Podcast von Shuttle Capital. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr mit dabei seid und Christopher, schön, dass du heute da bist. Wir kennen uns privat auch sehr gut, deswegen freue ich mich sehr auf diese Folge und ja, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Vor allem, was jetzt dein Unternehmen betrifft, aber auch dich selbst als Unternehmer. Wie kamst du dazu? Fang so früh an, wie du willst. Besten vorne, nicht hinten. Aber du entscheidest jetzt halt, wo du anfängst und ab wann du uns teilhaben lassen willst an deiner Story.
Ja, hallo alle zusammen. Mein Name ist Christopher Brandl. Ich bin schon mein ganzes Leben Unternehmer, wir haben jetzt schon sehr früh angefangen.
Kann ich bestätigen, ich kenne dich zwar nicht dein ganzes Leben, aber das macht Sinn.
Ja, mein Großvater hat meine Firma gegründet, die ich jetzt leite seit einigen Jahren. Ich bin das einzige Einzelkind, nee, falsch.
Beides, stimmt, Beides. Einziges und Einzelkind.
Ja, genau, ich bin der einzige Enkel vom Firmengründer und somit war der Weg eigentlich schon relativ gut vorgezeichnet von mir. Ich war als kleines Kind schon immer in der Bushalle und habe schön Busse repariert und habe die Affinität zur Technik bekommen von ihm gelernt, von ihm, ja, mit auch seiner Leidenschaft ein bisschen profitieren dürfen. Und somit war das relativ früh vorgezeichnet. Meine Ausbildungen waren dann auch dahin, dass ich dann irgendwann das Unternehmen der Familie übernehmen kann. Zur Firma, wir sind ein mittelständisches Omnibusunternehmen, wir haben 120 Angestellte circa und ja, sind sehr regional tätig. Wir haben uns spezialisiert auf Reisen, auf internationale Reisen. Somit haben wir uns ein bisschen abgehoben vom Rest der Branche. Das ist relativ untypisch, dass man sich auf Reisen spezialisiert. Die meisten machen so einen Mischbetrieb, Linienverkehr, so Stadtbusse, wie man es hier auch in Nürnberg kennt. Und ein bisschen Reisen noch separat. Aber das haben wir ein bisschen anders gemacht für uns. Und die letzten Jahre zeigt sich auch, dass es der richtige Weg ist dorthin.
Ja, sehr cool. Wie, vielleicht noch ganz kurz, ich habe ja ein bisschen Background-Infos gerade, was dich angeht. Will heute nicht zu viele preisgeben, aber gerade weil du auch angesprochen hattest, dass dein Großvater es gegründet hat, wie ist denn jetzt so die Konstellation bei euch? Weil deine Eltern sind ja auch noch involviert. Zum Großteil natürlich bist du auch schon in Verantwortung, aber erzähl mal ein bisschen was dazu. Wie funktioniert das? Wie kommt ihr klar?
Genau, das ist ein typischer Familienbetrieb. Bei uns ist es sehr einfach strukturiert. Ich bin auch ein Einzelkind von meinen Eltern. Meine Mutter war auch ein Einzelkind vom führenden Gründer, die Tochter. Da ist es sehr einfach strukturiert. Mein Großvater hat es schon relativ früh aus der Hände gegeben zu meinen Eltern. Der Übergang war relativ reibungslos von dem Ganzen. Aktuell leite ich das nur mit meinen Eltern zusammen, also wir sind drei Geschäftsführer. Mein Dad ist schon langsam so am abschwingenden Ast. Der will so die nächsten ein, zwei Jahre, glaube ich, nichts mehr machen. Daher mache ich und die Mutter eigentlich jetzt auch viel in dem Ganzen. Und wie gesagt, mein Dad hofft, glaube ich, dass er in den nächsten zwei Jahren in die Rente gehen kann.
Wenn du ihn lässt, ne? wenn oder auch deine Mutter, wenn ihr da ein bisschen...
Nee, bei uns ist das eigentlich alles sehr schön verteilt. Das war schon immer sehr gut. Ich durfte auch als Junger schon relativ viel selber entscheiden. Das macht das Ganze einfacher. Man wird da nicht irgendwie in einen Rahmen gesteckt, so als Kind. Wenn man gefallen ist, ist man gefallen. Auch als junger Unternehmer schon vor ganz großen Fehlern wird einem natürlich gewarnt und darauf hingewiesen. Aber ich durfte schon auch fallen und das ist ganz gut, glaube ich, weil aus Fehlern lernt man noch am meisten.
Ja, absolut. Und vor allem, selbst wenn deine Eltern mal nicht mehr dabei sind, du kannst auf jeden Fall auf deren Rat hoffen.
Absolut.
Und dich da auch, also auf deren Schultern starten, ne? Ist immer ganz gut, wenn man da nicht ganz von null kommt. Und
Genau, die Mutter wird auch bis zum Lebensende, glaube ich, in der Firma sein. Die muss ich mit 95 aus der Firma tragen.
Ist ja okay.
Die will das unbedingt.
Solange sie Mehrwert bringt oder zumindest einfach halt auch dir ein bisschen Unterstützung ist, manchmal auch nur mental, ne? Muss jetzt nicht.
Ja,
oder auch, Unterstützung aber bleibt später im Moment natürlich auch operativ noch, klar, die ist ja noch total fit. Aber irgendwann, glaube ich, da ja, tut jedem gut, so einen Mentor zu haben, wo man mal hingehen kann. Gerade in dem Business, glaube ich, kennen die sich sehr gut aus. Da haben sie bestimmt schon vieles gesehen und erlebt. Du ja auch, aber natürlich noch nicht ganz so viel.
Genau, wir sind drei komplett unterschiedliche Typen. Das ergänzt sich bei uns ganz gut. Ich bin eine Mischung aus meinen Eltern ein bisschen, von ihnen ein bisschen was bekommen. Meine Eltern sind aber eigentlich komplett konträre Typen.
Die sind, aber glaubst du, dass es deswegen auch so gut funktioniert?
100%, das ist der Grund, warum es funktioniert. Ja. Ja, wir ergänzen uns und das Schöne ist bei uns, jeder lässt die andere Meinung zu. Das
auch
ist,
nicht selbstverständlich.
Das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn du das dann irgendwann aus der Hand geben musst. Du warst immer der Alleinentscheider, meine Eltern schon, keine Ahnung, 30 Jahre oder so und dann kommt irgendwann der kleine Spross und will vielleicht irgendwas anders machen. Das war bei uns nie ein Thema. Wenn ich was anders machen will, dann kann ich es anders machen. Und ich glaube, das ist schon ein großer, großer Vorteil gegenüber anderen. wo es dann vielleicht auch nicht funktioniert. Auch die Einfachheit, dass wirklich nur ein Kind da ist, keine zwei, drei Kinder, dass man dann auch jedem Kind irgendwo gerecht werden muss, das ist schon relativ einfach oder macht es einfacher auf jeden Fall.
Habt ihr es gut strukturiert? Ja. Ob es jetzt geplant war oder nicht, auf jeden Fall ist es gut strukturiert worden und ja, hat auch dann die Chance wahrscheinlich lange gut weiterzugehen. Was ist so dein oder eure Vision für die Zukunft? Wie sieht es aus?
Ach, wir sind die letzten Jahre sehr stark gewachsen. Seit 2019 war da ein kleiner Bruch, da waren dann Corona-Jahre drin. Das ist für unsere Branche natürlich.
Erzähl mal kurz was dazu gerne. Also gerade was sind eure Herausforderungen da waren und ich weiß es natürlich, ne, weil wir.
Genau, also der Geschäftseinbruch zu 100%. Wir hatten kein Geschäft mehr von heute auf morgen. Ich und mein Dad haben noch eine zweite Firma übernommen aus einer Insolvenz, einen anderen Omnibusbetrieb am 1.3.2020. Bekanntlich kurz danach ist Corona gekommen, also die Firmengründung ist eigentlich mehr oder weniger ins Nichts gestartet. Hat sich relativ gut erholt, das ist jetzt integriert bei uns in unserer Firma. Das passt auch mittlerweile soweit, das ist schön ordentlich gewachsen. Nicht so gut, wie es wachsen hätte können ohne Corona, aber es ist jetzt auf einem soliden Wege, das passt.
Über was, nochmal vielleicht ein kurzes Einhaken, über was denkt man so nach, bevor man so eine Firma kauft? Was sind so Faktoren, die ihr da berücksichtigt habt und die euch dann am Ende dazu, weil macht ihr, also gibt bestimmt auch immer Risiken, die bleiben, ne? Wo man dann abschätzen wird und schaut, hat es funktioniert, aber was sind so eure Faktoren gewesen, dass ihr dann am Ende gesagt habt, die kaufen wir, also was sind so Dinge, auf die ihr schaut?
In diesem speziellen Fall aus der Insolvenz übernommen, so kann ich abschätzen oder kann ich ziemlich genau sagen, was die Probleme waren von der Firma, die rutscht nicht umsonst in irgendwelche Probleme, kann man die lokalisieren, wenn man sie lokalisieren kann, kann man sie beheben, kann man Synergieeffekte dann bei uns nutzen zwischen unserer Firma und dieser Firma, ist ja im Endeffekt dasselbe und ist auch von der Distanz her 40, 50 Kilometer, also es war relativ
überschaubar,
genau, der Standort war entscheidend, aktuelles Personal ist entscheidend, haben die viel Personal oder haben die genügend Personal,
auch
haben
gutes
die passendes, gutes Personal, das war eigentlich auch der Fall, das war ganz gut. Bei der Übernahme ist sehr viel dann halt durch Corona weggebrochen vom Personal, also dieser Punkt hat sich nicht wirklich realisiert, der war nicht gut dann für uns. Da muss man dann wieder neues Personal finden, neue Ausschreibungen machen und so weiter. Aber das ist alles in Ordnung, das hat sich alles ganz gut angefühlt. Und wenn man diese Punkte dann irgendwie für sich greifen kann, das ist das Problem, hier ist das Problem, können wir das lösen, das Problem? Ja, können wir lösen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das Ganze. Dann auch Kundenstamm, das war ein sehr eine neue Art von Kundenstamm für uns. Es war ein relativ junges Publikum für einen Busunternehmer. Das war ein Radkunde, der hat sich sehr auf Radreisen spezialisiert, was ja dann eigentlich auch ein richtiger Boom nach Corona geworden ist. Vor dem her gesehen war es auch ganz gut. Da hatten wir weniger Erfahrungen damit. Das hat bei uns nicht ganz so gefruchtet. Und deswegen haben wir auch das Know-how von denen übernommen, von dieser Firma, dass der wirklich da war. Der hat andere Probleme dann damals gehabt. Ja, kaufmännische Probleme, was nicht ganz ideal. Kalkulationen, die waren katastrophal.
Das kann man ja lösen, ne?
Wenn man's das kann man lösen, genau. Ja. Dann haben wir, die Firma ist in Amberg, haben wir ein sehr, sehr gesundes Umfeld in Amberg. Das ist eine sehr gesunde Stadt mit auch großen Firmen außenrum. Das ist ganz gut. Diese Faktoren haben dann irgendwann den Ausschlag gegeben, naja, okay, wir machen
wahrscheinlich das. Auch der Preis, gerade wenn du angesprochen hast, Insolvenz.
Absolut.
Das ist dann auch wieder interessant gewesen. Bestimmt sonst wäre es auch eher schwierig, ne?
Genau, richtig.
Aber das macht es auch attraktiv.
Wir haben halt Problem, wenn man einen Busunternehmer übernehmen will, das sind sehr hohe Summen. Mhm. Wir leben leider von sehr kleinen Margen, wir müssen ein sehr großes Rad bewegen, damit man...
Ja, darüber sprechen wir gleich noch, weil das ist eigentlich mit der spannendste Part an euch, glaube ich. Also mal auch zu wissen, viele, die jetzt zuhören, die kennen natürlich dann die anderen Gäste, die vielleicht auch schon da waren und wie deren Geschäftsmodelle so funktionieren. Und gerade bei euch kann man schon herausstellen, dass es nicht sehr margenträchtig ist, aber ihr trotzdem... Mhm. eure Daseinsberechtigung habt und es muss ja Busunternehmen geben. Ne? Also es ist ja, wenn es euch nicht mehr gäbe, würden viele Leute ihre Reisen nicht mehr machen können, ihre Linienbusverkehr würde lahm liegen und deswegen macht ihr doch eine wertvolle Arbeit, aber ich glaube, viele realisieren gar nicht, wie viel Risiko dahinter steckt, bei gleichzeitig sehr geringen Margen. Also da kommen wir gleich dazu, finde ich, freue ich mich schon drauf und finde ich, glaube ich, einen sehr spannenden Punkt und die meisten hier, weil die zuhören werden, sich mit unternehmerischen Handeln auskennen oder sich zumindest damit befassen, weil sie es selber werden wollen oder eben, weil sie vielleicht schon unternehmerisch tätig sind. Und da ist es auf jeden Fall ein eher ungewöhnlicherer Punkt, den ich am Anfang auch gar nicht so am Schirm hatte, aber der absolut Sinn macht, weil ihr natürlich einfach das Massengeschäft am Ende bedienen müsst, um überleben zu können. Wir sind vor kurz stehen geblieben beim Thema Vision, gerade für euch und vielleicht auch für die Branche, finde ich ganz spannend. Da haben wir uns auch schon ein paar Mal drüber unterhalten, immer wieder mal lose. Was jetzt vielleicht die Branche erwartet, aber auch euch speziell. Vielleicht kannst du da nochmal das ausführen. Du meinst, ihr seid stark gewachsen, dann kam Corona.
Genau, nochmal kurzer Punkt zu Corona zurück, dass wir das kurz abschließen können. Der Umsatz ist einfach weg gewesen von heute auf morgen, wie in, vielleicht in der Branche von der Gastronomie vielleicht oder solche
Sachen. Oder auf Airlines, ne? Flugzeuge, genau. Auch, also Reisen generell
war ja dann... Richtig, war von heute auf morgen zu Ende. Dann hat man versuchen müssen, sich ein bisschen neu zu erfinden und das ist das Schöne am Unternehmertum, man schafft das auch immer wieder. Wenn man ein bisschen agil ist, ein bisschen agil einfach, ein bisschen spontan vielleicht auch mal sein. Wir haben dann Impfbusse und Testbusse gemacht, die haben wir dann selber bei uns in der Werkstatt umbaut, haben dann da ein kleines neues Standbein. Das hat natürlich nicht das alles ersetzt, was wir bevor gemacht haben. Das war bei weitem nicht die Umsätze, nicht zu vergleichen. Aber das war immer ein neuer Standpunkt, man hat sich immer neu erfunden, immer wieder neue Wege gefunden. Und das, glaube ich, macht uns auch aus. Ich glaube, das ist genau das, warum wir so sind, wie wir sind. Weil wir nichts scheuen, wir gehen auch mal gerne Risiko ein, das machen wir gerne, auch wenn man ab und zu mal auf die Schnauze fällt.
Ja, und aber auf große Sicht, auf lange Sicht und im Großen und Ganzen zu scheitern, ist einfach keine Option.
Genau.
Muss halt weitergehen, ne? Und das, da habt ihr, glaube ich, ganz gut bewiesen, dass das funktioniert. Eure Firma gab es ja auch schon, oder gibt es schon recht lange.
1976,
ja. Okay, ja, 50 Jahre bald. Und da hätte ja sowas wie Corona eigentlich, vielleicht erzähl auch gerne, wie das für die Branche generell war, weil ich bin sicher, alle haben es nicht überlebt, oder?
Genau, also ich würde sogar so weit gehen, viele haben die Lust danach verloren, tatsächlich. So kleine, der Busunternehmer, der typische Busunternehmer hat meistens 2-3 Busse, da fährt die Frau, der Mann, der Sohn, was weiß ich, vielleicht noch einen Angestellten.
Grundstück ist vielleicht schon da, ne?
Genau, Grundstück ist schon da, vielleicht oft mal auch aus einer Landwirtschaft geboren, in früheren Zeiten, die ist aufgegeben worden, hat einen Bus gekauft, hat ein bisschen Schulbus gefahren, so ist vieles entstanden. Und die haben dann auch irgendwann die Laune und Lust verloren, die waren vielleicht schon ein bisschen älter, die Kinder wollten es nicht mehr machen. Die machen ja irgendwas anderes. Und da sind dann viele weggebrochen, definitiv. Das hat sich ein bisschen bereinigt, der Markt. Was dann auch wieder für die Margen gut ist. Nach Corona sind die Margen schon gestiegen. Also das ist schon jetzt nicht exorbitant, aber es ist besser geworden. Definitiv auch der Mangel an Bussen, der Mangel an Fahrern, an Mitarbeitern. Der Mangel ist da und das treibt natürlich auch die Preise ein bisschen nach oben, was für uns auch wirklich wertvoll und wichtig ist. Wir können nicht von 5% leben, das können wir auch nicht, das kann niemand.
Ja, aber es ist sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube, viele Branchen hatten diesen Bereinigungseffekt durch Corona. Ne? Und ich denke auch, dass der gut getan hat. Das sieht man im Großen, aber auch im Kleinen. Die stabil aufgestellt waren, die kamen da ganz gut durch. Vieles war natürlich unverschuldet, bei euch auch. Ihr konntet ja operativ nichts dafür, dass euer Geschäftsmodell auf einmal nicht mehr funktioniert hat und ihr nicht mehr befördern durftet. Ne?
Zum Teil auch verboten, das muss
man sagen. Ja, es war verboten, ja. Dann erzähl mir, wie ging es danach weiter, gerade auch für euch? Und was sind auch so deine Absichten damit, gerade wenn du dann, ich glaube auch, dass deine Eltern das sehr, sehr gut gemacht haben, das heißt, so viel verändern musst du ja gar nicht und wirst wahrscheinlich auch gar nicht, aber vielleicht gibt es ja die ein oder andere Idee, die du so hast für die Zukunft und auch generell die Branche, wie siehst du da die Veränderungen, was macht ihr dafür?
Ja, wir haben auf jeden Fall große technische Erneuerungen in den nächsten Jahren vor uns, das fahrerlose Fahren wird auch bei uns kommen im Nutzfahrzeugbereich, das ist schon da, dann die Elektromobilität, das ist auch eine Frage.
Eure Busse bislang sind ganz normale
Motoren? Genau, es gibt nur im Stadtbusbereich gibt schon elektrische Busse, auch im Kleinbusbereich, wir haben auch viele Kleinbusse, auch da geht es natürlich schon elektrisch, aber im großen Reiseverkehr gibt es noch keine richtige Lösung dafür. Da ist man noch gerade ein bisschen am Versuchen, wie man was macht. Es gibt jetzt ab 26 soll der erste Reisebus elektrisch kommen, da werden wir mit Sicherheit wieder einer der ersten sein, die den haben, ganz sicher. Die Infrastruktur dafür schaffen, wir kommen nicht mit einem 50 kW Lader beim Reisebus, das bringt uns nichts. Wir können nicht an irgendein Hotel anstecken. Das sind nur wirklich viele Probleme, die da sind, die man irgendwie lösen müssen, die man schauen muss, dass man auch lösen kann als Unternehmer. Man kann sich da auch nicht wirklich am Start verlassen. Das wird auch nicht funktionieren. Das muss man ganz klar sagen. Das muss man wie immer selber lösen, das Problem. Mitarbeiter finden die nächsten Jahre, das wird auch ein großes Thema sein, was man irgendwie neue Wege gehen muss vielleicht. So, das sind die nächsten großen Baustellen. Ja, das sind die nächsten Baustellen fürs Jahr. Für dieses Jahr, fürs nächste Jahr.
Und was unterscheidet euch da von der Branche generell? Oder sind das eigentlich Dinge, glaubst du, die alle Busunternehmer betreffen?
Betreffen alle Busunternehmer, ganz klarer Fall. Nicht nur die Busunternehmer, die betreffen
die Reise.
Spediteure, die Reisebranche. Definitiv, das kommt so. Was uns abhebt vom Markt ist, wir sind ein Reisebusunternehmer. Das ist schon mal sehr außergewöhnlich, dass wir eigentlich nur Reisen anbieten. Wir entwerfen die Reisen selber, wir kaufen die Hotels selber ein, wir haben da ein sehr enges, gutes Produkt, das nur für uns geschnürt ist, das kein anderer eigentlich so hat.
So pauschal.
Genau, wir machen eigentlich Pauschalreisen für unsere Kunden, genau. Das kann man so genauso ausdrücken.
Und von den Regionen her, in die ihr befördert, gibt es da irgendwelche Präferenzen oder eigentlich ist es schon relativ weit gestreut?
Die Klassiker sind Italien, Österreich, ja. Aber es gibt kein Ziel, wo wir nicht hinfahren. Mein Opa war vor 20 Jahren in Marokko mit einem Bus zum Beispiel. Cool. Also es gibt da alles Mögliche. Griechenland, egal wo, die fahren überall hin. Selbst Russland zu früheren Zeiten war möglich. Das wird gemacht. Und die Kunden wollen es auch, weil vor allem in so exotischen Ländern, wir haben ein relativ altes Publikum. Ich sag mal ab 60 aufwärts. Und wenn die in so exotischen oder in anderen Ländern überhaupt sind, dann brauchen die immer eine feste Ansprechperson. Das ist der Busfahrer, die Reisebegleitung. Und das macht das Leben dann vor Ort für die Leute einfacher. Man fühlt sich wohler auch, wenn jemand dabei ist, der die Sprache spricht, der reiseerfahren ist. Und das macht das Busfahren eigentlich aus. Und dann.
Das ist ja der große Unterschied wahrscheinlich zu Pauschalreisen mit dem Flugzeug, genau. Oder mit anderen Verkehrsmitteln. Ja. Ja.
Es wird sich wirklich extrem um jemanden gekümmert, auch nach der Reise, vor der Reise. Das ist schon was wir vorleben und was unsere Mitarbeiter auch gerne machen. Das macht es
macht die
Bindung, genau, es macht die Bindung zum Kunden aus, definitiv. Und unsere neuen Wege sind, wir wollen auf jeden Fall ein bisschen luxuriöseres Reisen anbieten. Das ist so das nächste Produkt, das wir jetzt auf die Reise bringen. Es wird einen Liegebus geben wahrscheinlich nächstes Jahr. Da kann man dann,
da freue ich mich drauf.
Ja, da kann man drin schlafen, vielleicht sogar ein bisschen so eine Art Mannschaftsbus.
Ist es dann auch gedacht für die längeren Reisen oder ist es eigentlich erstmal dann nicht wichtig, dass es lange dauert?
Ich sag mal, beim Busfahren ist eigentlich alles lange. Wenn wir nach München fahren, sind schon 3 Stunden, vielleicht wenn man von Würzburg startet oder so. Auch 3 Stunden möchte man vielleicht schon schön
sehr reisen. Bequem haben.
Ja. Genau, und das ist, glaube ich, schon ein gutes Produkt, das wir bieten wollen ab 26. Das wird jetzt gerade geplant, das sind die Marktumfragen da, mal gucken, wie wir das genau machen. Aber so, das sind so die nächsten Schritte. Wir wollen einen Ticken luxuriöser und auch wieder uns absetzen von der Masse. Ein Bus gibt es ja trotzdem immer noch relativ häufig, einen Reisebus. Und wir müssen halt wieder unsere Nische neu finden oder eine neue Nische finden. Wir müssen immer breit aufgestellt sein. Und ja, das sind jetzt die nächsten Schritte, die wir auf jeden Fall vorhaben. Wir wollen luxuriöseres Reisen anbieten.
Das ist cool. Ich glaube auch, das hat Zukunft, weil Leute werden auch immer für eine bessere Dienstleistung mehr ausgeben wollen und die Kunden wird es immer geben. Sind wir schon beim Thema, wer sind denn so eigentlich eure klassischen Kunden jetzt? Zukünftig haben wir jetzt gehört, eher luxuriöser, demnach wahrscheinlich Leute, die halt etwas mehr ausgeben wollen, denen der Komfort wichtig ist. Und wie ist es denn bislang so? Also was sind denn so die Leute, die bei euch eine Reise buchen oder die eure Dienstleistung in Anspruch nehmen?
Der Bus ist per se eigentlich ein relativ günstiges Reisemittel. Also der ist mit dem Flugzeug, mit der Bahn sind wir immer noch die günstigsten mit Abstand.
Und woran liegt das? Einfach wegen
Kosten. Wir haben günstigere Kosten. Der Bus ist vergleichsweise
aber günstig. Aber was macht den Bus eben vergleichsweise günstig? Ist es der Sprit, der günstiger ist?
Wir rechnen ungefähr 0,4 Liter pro 100 Kilometer pro Fahrgast. Also okay. Das ist sehr, sehr wenig.
Ja.
Dann der Bus ist in der Anschaffung günstiger wie ein Zug oder ein Flugzeug und solche Sachen.
Und die Anschaffung ist wahrscheinlich gerade bei Flugzeugen das teuerste, ne?
Wahrscheinlich, ja. Auch die Unterhaltskosten, ganz klar. Ja. Wir können unseren Bus mit einem Fahrer bewegen oder vielleicht mit zwei Fahrern. Das ist auch ein Unterschied zum Flug oder zum Zug. Wir sind individueller wie alle. Wir können wirklich eigentlich noch überall hinfahren, wo wir wollen. Das ist natürlich
auch viel kleinteiliger, nehmen wir nicht diese großen.
Genau, richtig. Ja. Das sind so Sachen, die es im Bus noch relativ einfach machen und auch relativ günstig machen. Ja, das ist so der Punkt.
Cool. Nochmal eben zur Frage, wer sind die Leute, die mit euch fahren? Also du hast angefangen mit, Bus ist recht günstig, macht soweit Sinn, aus mehreren Gründen kann man da wahrscheinlich recht günstig mitreisen, aber jetzt wollt ihr auch eher dann vielleicht die komfortablen Plätze bieten, also die Leute ansprechen, die dafür Geld ausgeben, aber was sind so die momentan
gebuchten Fahrten, die stattfinden? Ja, ich würde sagen, ab 60 aufwärts, der typische Rentner, der Omi, der Opi, die wo ein bisschen die Kinder abgeben und ein bisschen in den Urlaub fahren, das ist so der typische Fahrgast eigentlich, aber im Bus... Jeder deutsche Bürger, denke ich, war schon mal in einem Reisebus gesessen. Es wird es fast nicht geben, dass einer noch nie Bus gefahren ist. Omnibus aus dem Lateinischen für alle. Und genauso ist es auch. Es gibt keinen, der noch in den Bus gesessen ist. Und wir können alles abliefern. Wir waren jetzt am Wochenende, war ein Konzert in Nürnberg. Da sind Gäste gefahren, die waren 14, 15, 16 Jahre alt. Jetzt waren bei AC/DC am Konzert. Und zeitgleich ist ein Bus mit Rentnern am Gardasee gestartet. Also dieses Spektrum ist von 0 auf 100. Wir haben alles.
Ja, weil auch überall Bedarf besteht. Ne?
Genau.
Und irgendwer muss es ja abdecken.
Richtig.
Es ist spannend, wie kommt ihr auf die Zielgruppe, also wie kriegen die von euch mit, gerade die Älteren, da gehe ich mal von aus, da gibt es noch alte Medien, wie man die erreicht, aber auch dann, wie du jetzt auch die Jüngeren angesprochen hast, sind es dann eher B2B-Sachen, also wo ihr auf Veranstalter zugeht, zum Beispiel jetzt bei AC/DC, könnte ich mir vorstellen, oder sind es so klassische Flyer, Werbung in Zeitungen oder was, wie funktioniert es bei euch?
Wir haben noch die Generation, die schon, sag ich mal, das alte Medium noch gerne hat tatsächlich, aber jetzt gerade ist der Umschwung aufs neue Medium. Also wir müssen beides noch bespielen. Wie viele Branchen werden schon komplett auf die neuen Medien umgestiegen sein? Das Luxus haben wir noch nicht. Wir müssen noch beides bedienen. Wir haben noch Kataloge, die wir drucken. Wir haben noch Zeitungsbeileger, Postwurfsendungen zusätzlich zu den neuen Medien, egal ob es Internetseite ist, Newsletter, Instagram, egal was wir bedienen, und wir spielen wirklich alles. Und das, glaube ich, unterscheidet unsere Branche vielleicht noch von einer anderen Branche, mit deiner Branche zum Beispiel. Mhm. Du wirst keinen Zeitungsbeileger mehr drucken wollen.
Unwahrscheinlich,
genau. Ja. Und ja, das entscheidet unsere Branche. Wir sind so mit die Letzten, die die alten Medien wegschmeißen werden.
Aber es ist immer die Frage, genau, wo ist meine Zielgruppe, wo sind die unterwegs, was schauen die an? Und es ist ja dann auch recht logisch, dass ihr das noch bedient, weil ja, die sind halt da unterwegs.
Genau.
Und ist auch in Ordnung, hat auch seine Daseinsberechtigung.
Ne? Ich würde auch gerne nur neue Medien machen. Das ist für mich viel günstiger, viel einfacher, viel schneller. Aber es hat keinen Sinn, weil ich dann vielleicht 70% meiner Kunden vielleicht gerade nicht erreiche.
Ja.
Und die letzten 70% müssen wir halt jetzt aktuell auch noch erreichen, auch wenn es nächstes Jahr nur noch 60% oder 40% sind. Wir müssen die auch uns abholen. Und wo man sie auch immer abholen kann oder wie man sie auch abholen kann. Da muss man auch ganz offen sein. Das muss man auch Monat für Monat wird es bei uns angeschaut. Die Internetbuchungen, wie steigen sie an, wie gehen sie weg oder werden sie besser, werden sie schlechter, egal was. Das wird bei uns immer jeden Monat wirklich analysiert, was das ist.
Macht ihr das selber oder wird es für euch gemacht?
Das machen wir selber.
Das ist spannend eigentlich, ne? Mhm. Weil ich glaube, damit steht und fällt ja auch euer Erfolg. Also das ist mit fast die wichtigste Komponente, eben die Fahrten, die ihr euch auch vorstellt, ausgebucht zu haben oder relativ ausgebucht, rentabel fahren zu lassen. Mhm. Ist ja schon ein wichtiger Baustein bei euch. Ja, eine etwas andere Sache, die mich noch sehr interessiert, ist eigentlich gerade in Bezug auf eure Branche, wie denkst du denn generell, wirst du oder auch eure Mitbewerber wahrgenommen? Also ist es allgemein auch bekannt, dass ihr eine wichtige Funktion habt? Weil ich, also immer wieder habe ich hier Gäste, mit denen ich spreche und die eigentlich oftmals eben auch Mandanten sind und wo wir dann auch uns die Dinge anschauen und immer wieder zu dem Schluss kommen, eigentlich macht ihr eine wertvolle Arbeit, wenige wissen von euch und viel Wertschätzung, ohne dass ihr die jetzt erfahren müsstet, aber ne, generell Unternehmertum wird irgendwie so ein komisch beäugt manchmal. Aber auch ihr seid ja wertvoll für die Gesellschaft. Ihr tragt ja in eurem kleinen Wirkungskreis dazu bei, dass es was Besseres entsteht, dass Leute von A nach B kommen, dass sie einen schönen Urlaub haben und begleitet die dadurch. Ich bin mir sicher, von euren Kunden, so wie ich euch einschätze, erfahrt ihr viel Dankbarkeit. Aber wie würdest du es denn so eher allgemein einschätzen? Also gerade auch, wenn du dich und deinen Lebensstil anschaust, wenn du dich und deinen Status als Unternehmer anschaust und vielleicht auch die Mitbewerber eben, mit denen wir bestimmt auch ab und zu im Austausch bist, aus eurer Branche, würde mich interessieren, wie nehmt ihr oder wie nimmst du das so wahr? Also wirst du gewertschätzt oder ihr als Branche oder eher nicht so?
Da habe ich ja relativ einfache Meinung dazu, dass ich keine Meinung zur Wertschätzung von irgendwo, ob ich jetzt Wertschätzung erfahre oder nicht, ist mir eigentlich tatsächlich egal. Da bin ich bei der Sache, wenn der Kunde uns wertschätzt, wenn der Kunde
zufrieden
ist und wenn er glücklich ist, dann ist mir das Wichtigste überhaupt. Nur so wird Erfolg auf lange Frist da sein, wenn man den Kunden eine glückliche Zeit, einen schönen Urlaub bereitet. Ob mein Nachbar mich cool findet oder nicht, oder ob der denkt, dass ich wichtig bin.
Ja. Okay. Ja, also die Gesellschaft ist ein Punkt, aber was ja da auch dazu gehört, sind eben die Regularien, die wir oder die du ja auch erfüllen musst. Und wenn jetzt gerade, du hast ja das Glück, wofür du dich nicht rechtfertigen musst, was einfach super ist, halt das zu übernehmen und weiterzuführen, besser zu führen, eine neue Zeit zu führen, eure Firma. Aber jetzt jemand, der neu gründet oder der vielleicht in dem Bereich oder in einem anderen Bereich sich überlegt, selbstständig zu machen, der wird ja eigentlich schon frustriert sein, wenn er in der ersten Woche anfängt mit der Regulatorik, die er bewerkstelligen muss. Und all das zeugt ja auch von vielleicht fehlender Wertschätzung für das Unternehmertum oder das ist eigentlich so das, was ich meinte. Also wenn es da, wie sieht es da auch bei euch aus? Habt ihr da viel zu erfüllen?
Wir sind sehr reguliert, definitiv. Wir sind reguliert im Straßenverkehr. Wir müssen uns an die Straßenverkehrsregeln halten.
Gut, das natürlich macht aber auch Sinn.
Und die sind natürlich die sind für den Bus natürlich sehr extrem. Ja, ja. So. Wir haben andere Arbeitszeitgesetze, wir haben andere Pausengesetze für unsere Busfahrer, wie jetzt der Handwerker das zum Beispiel hat. Mhm. Also wir sind da schon sehr reguliert und extrem überwacht. Mhm. Unsere Fahrer haben das nennt man Fahrerkarte, das ist ein Chip, den steckt man in den Tacho rein. Das ist
ähnlich wie bei LKW-Fahrern auch, oder?
Genau, ist genau dasselbe. Und da wird für Sekunden genau aufgezeichnet. Einmal im Jahr schaut dann die Berufsgenossenschaft vorbei oder sonst irgendjemand oder das Gewerbeaufsichtsamt. Mhm. Irgendjemand schaut immer vorbei. Und da gibt es auch saftige Strafen, wenn man sich nicht dran hält. Das ist auch völlig in Ordnung und ist auch sehr wichtig, um die schwarzen Schafe herauszubringen und um die aus dem Markt rauszuhalten und auch fairen Wettbewerb zu gestalten. Weil nur wenn sich alle an die Regeln halten, ist er fair. Mhm. Wie der Schiedsrichter im Sport. Und das ist wichtig und das ist auch gut. Was ein bisschen fehlt, ist, uns fehlt so ein bisschen Politisch gesehen zählt uns ein bisschen das Ansehen, glaube ich.
Als ja, das ist ja das, was ich auch meine. Also genau. Ich meine, das Politische steht, ist ja ganz oft auch in Einklang mit der Gesellschaft. Also wenn, deswegen ist eigentlich, wie du sagst, wurscht, was der Nachbar empfindet, aber der muss ja am Ende auch wählen und das schlägt ja dann auch auf euch zurück, diese, ja, das vielleicht sind eine Schwierigkeiten. Relativ
kleine Branche.
Ja.
Und das ist das Problem an dem Ganzen.
Also eure Lobbyarbeit ist nicht...
Unsere Lobbyarbeit ist...
Ausgeprägt.
Genau, die ist ja relativ dürftig. Und ja, dann gibt es noch verschiedene Verbände, in jedem Bundesland gibt es einen, da gibt es einen Dachverband, aber man ist sich nicht auch immer hundertprozentig grün. Dann gibt es innerhalb der Branchen so extreme Unterschiede. Der eine macht Linienverkehr, der andere macht Reiseverkehr, der andere macht gemischt. Es hat nicht jeder dieselben Interessen und das ist das Problem. Politisch gesehen haben wir relativ wenig Druckmittel, das muss man ganz klar sagen.
Ja. Okay, verstehe. Das ist auch frustrierend am Ende wahrscheinlich dann, wenn ihr, ich kann mich erinnern, dass wir mal drüber gesprochen haben, weil ihr auch Auslandsfahrten anbietet. Auch da gibt es ja ein paar Schwierigkeiten, gerade steuerlicher Natur. Ist es manchmal, hast du nicht vielleicht manchmal auch die Gedanken zu sagen, vielleicht mache ich das Ganze ein bisschen kleiner und habe weniger Stress? Oder so, bist du eigentlich zufrieden?
Sind wir wieder bei unserer kleinen Gewinnmarge.
Ja,
mein Lebensstil zu halten mit 5 Bussen wird nicht funktionieren. Dann muss ich zurücktreten von meinem Lebensstil. Und das ist so als Unternehmer das Letzte, was ich machen will.
Ja.
Ich will größer werden, ich will profitabler werden.
Soll sich lohnen, ne?
Soll sich lohnen. Ja. Wir arbeiten rund um die Uhr. Wir waren 7 Tage die Woche. Es klingelt um 3 in der Nacht mein Telefon, genauso wie es um 6 Uhr.
Ja, das kann ich bestätigen, habe ich auch schon öfter mitbekommen, dass wir da dann auf den Christopher warten, weil noch ein Telefonat zu führen ist.
Genau, und dann möchte ich halt das auch entlohnt haben.
Ja, erklär mal, was sind denn so Themen, warum du dann mal so früh um 5 angerufen wurdest?
Alles Mögliche.
Wie sieht so ein Alltag bei dir aus?
Genau, also, es fängt an, im Winter hat mich einer angerufen um 3 in der Früh. In einer Stunde ist Abfahrt in seinen Skiurlaub und er hat letztes Jahr seinen Skischuh vergessen bei mir im Bus. Ob ich denn diesen Skischuh noch habe?
Ja, natürlich.
Also, da habe ich natürlich nicht mehr. Ne? Aber zum Beispiel, es gibt so witzige Sachen oder oft findet die Omi den Bus auch gerade nicht. Zur Abfahrt, dann ruft sie an, wo der Bus ist, dann guckt man kurz nachher, geh kurz um die Ecke, da steht vielleicht der Bus oder der Bus hat Verspätung, ich habe einen defekten Bus, mein Busfahrer hat verschlafen. Es gibt alles.
Also Brände löschen in der Regel irgendwo.
Wenn das Telefon vor 8 Uhr in der Früh klingelt, ist immer ganz beschissen. Ja.
Okay, jetzt hast du ja auch mittlerweile Vertrauensmenschen so mit in die Firma gebracht. Wie funktioniert da so das Zusammenarbeiten, gerade bei mit guten Freunden? Ist ja auch etwas, was viele Leute kritisch sehen. Also ich habe da auch, bin hin und her gerissen, ob man das machen sollte oder eher nicht. Hat Vor- und auch Nachteile. Wie siehst du das? Ich weiß ja oder glaubst zu wissen, dass es bei euch ganz gut funktioniert, aber vielleicht sag mal ein, zwei Sachen dazu, wie ihr das so mal und handhabt, wie ihr so das.
Genau, macht. Mein bester Freund ist halt ein bisschen über einem Jahr jetzt mit in der Firma.
Liebe Grüße an der Stelle
an Marcel. Und der wird den Part von meinem Dad übernehmen. Mhm. Wie angesprochen, der möchte jetzt nicht mehr so lange machen. Und damit man so langsam das Lernen und die ganzen Lifehacks von meinem Dad die letzten 30 Jahre so ein bisschen kopieren kann, ist er jetzt mit drinnen. Ich sehe das auch relativ pragmatisch. Ich glaube, dass man es nicht pauschal sagen kann. Das kommt extrem auf den Menschen drauf an. Mhm. Und wir kennen uns schon ewig lange. Ich weiß, was das für ein Mensch ist. Das wird auch sehr gut funktionieren. Da bin ich mir fest davon überzeugt. In meinem Freundeskreis, glaube ich, wäre es aber auch der Einzige, den ich bei mir einstellen würde.
Was hat er für Qualitäten, die du bei anderen vermissen würdest?
Ich glaube, dass er sehr krasses unternehmerisches Denken hat, obwohl er schon immer Angestellter ist oder war.
Und das findet man nicht oft. Ne? Also das ist eigentlich eine Qualität, die man sich von vielen Angestellten erwartet oder erhofft, aber häufig tritt es nicht so auf. Ja.
Der denkt oft wirklich so extrem unternehmerisch, dass ich selbst überrascht bin davon.
Ja, ist viel wert.
Genau, cool. Auch bei Mitarbeitereinstellungen, bei Vorstellungsgesprächen oder so, da hat er wirklich eine extreme Unternehmersicht. Das ist sehr viel wert in der leitenden Position. Und ja, seine persönlichen Charakterzüge, das ist einfach gar keine Neid zum Beispiel, das gibt es bei ihm nicht, das ist auch wichtig, der zieht das ganze Unternehmen, der hat alles da, der sieht jeden Preis, der sieht jede Steuerberaterzettel, er hat wirklich den Einblick in die komplette Firma und das Problem ist, dass Mitarbeiter oft das nicht erkennen, was auf diesen Zetteln steht, die sehen irgendwelche Zahlen und für dieses wahnsinnig verrückt, diese Zahl, die da drauf steht, aber die Zahl bedeutet nicht das, was die in der Zahl lesen, das hat nichts damit zu tun.
Ja, fehlt ja auch wieder unternehmerisch, ne? Also Verständnis für
genau.
Einordnung,
können Interpretation. Können sie auch nicht haben, das ist ja auch völlig in Ordnung. Das
kann
nicht jeder haben. Das darf auch nicht jeder verstehen oder kann nicht jeder verstehen. Aber sich halt dann seine eigene Reime draus zu machen, das ist gefährlich, das möchte ich auch nicht tatsächlich. Und daher gesehen, denke ich, ist es auch der einzige Freund, der jemals bei uns arbeiten wird und den ich auch zu 100% vertraue. Also muss ich ganz klar sagen, da habe ich keine großen Bedenken.
Ja, das ist mega cool, dass ihr das da so hinbekommt. Ich mach kurz Fenster zu. Lorenzkirche gibt alles. So. Ja, so ist es mitten in der Stadt. Da ist die Lorenzkirche auch mal laut und pfeift zwischenrein. Ja, du hast schon kurz angesprochen, wie dein Alltag aussieht. Vor 8 Telefon klingeln selten gut. Aber was sind sonst so Dinge, die du tagsüber erledigst? Also geht es eher in die Richtung Brände löschen, was du jetzt auch schon angesprochen hast? Oder was sind so Themen, mit denen du dich Tag für Tag beschäftigst? Und erklär vielleicht auch ein bisschen, was so eure Arbeitsteilung ist. Also gerade auch, weil du dein Vater und die Mutter angesprochen hast und Marcel. Was ist so eure, ja, worin besteht eure Day-to-Day-Arbeit?
Wir haben erstmal ein sehr, sehr saisonales Geschäft. Mhm. Also wir haben zwischen April und Juli Brände löschen. Egal, auf allen drei Fronten.
Deswegen haben wir heute auch Zeit, weil Sommerferien und das ist immer eine ganz schöne Zeit für dich. Deswegen haben wir uns jetzt auch die Zeit genommen.
Genau, da ist wirklich Brände löschen angesagt. Jetzt August ist Vorbereitung auf die neue Saison. Neue Saison bedeutet bei uns dann ab September wieder, Mitte September. Dann ist Vorbereitung auf die neue Saison, auch strategische Auslegung, wie machen wir das nächste halbe Jahr, wie machen wir das nächste Jahr oder in 2 Jahren, auch längere Anstrebungen, Planungen und so weiter, funktioniert da. In der Hauptsaison ist aber leider Gottes wirklich meistens irgendwie Brände löschen, hier einen Krankenfahrer Ersatz suchen, da das suchen, hier das suchen. Da müssen wir schon schauen, dass wir über die Runden kommen, daher sehr unterschiedlich tatsächlich. Ja.
Wie ist so das Arbeitnehmerthema bei euch? Also habt ihr da viel Fluktuation? Habt ihr, ich glaube auch zu wissen, dass ihr viele langjährige Mitarbeiter schon habt. Aber erzählen wir es dazu, wie ist der momentan der Markt für euch aufgestellt? Ihr habt ja auch Konkurrenz, ihr habt auch bestimmt viele Widrigkeiten, die es im Arbeitnehmermarkt in eurem Bereich gibt.
Wir haben unternehmerisch, glaube ich, einen relativ guten Standort. Mhm. Wir sind relativ nah an Ingolstadt, wir sind relativ nah an Regensburg und sehr nah an Nürnberg.
Das nimmt also für alle, die es nicht mit Neumarkt, genau, in der Oberpfalz ist der Sitz.
Richtig.
Sehr schön dort, bin ich auch aufgewachsen.
Ja. Und das macht schon mal einen guten Punkt. Wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet, weil wir 3 Ballungsräume haben. Ich glaube, behaupten zu dürfen, dass wir ganz okay bezahlen. Also Lohn ist nie ein großes Thema im Vorstellungsgespräch. Was mich wundert, weil eigentlich das immer Verhandlungssache ist.
Aber wahrscheinlich gibt es so einen Einstiegspunkt für viele. Wenn es da drüber ist, ist schon mal okay. Und dann zählen andere Faktoren. Ne?
Genau.
Ich glaube, es ist so ein Do-or-Die.
Beim Thema Faktor. Busfahrer haben wir einen sehr neuen Fuhrpark. Das ist für einen Busfahrer auch sehr, sehr wichtig, ist, welches Arbeitsmaterial er so bekommt. Sehr hochwertigen
Fuhrpark. Macht halt mehr Spaß einfach. Ne?
Genau, ist wie uns schöner, schneller PC auch gefällt beim Arbeiten zum Beispiel oder so. Das macht auch einen großen Punkt aus. Und wir haben Mitarbeiter, die sind schon länger in der Firma wie ich. 3-4 Mitarbeiter, die sind schon das ganze Leben hier, die kenne ich schon. Das ist wie mein Onkel oder mein Opa oder sonst irgendwas. Die sind Familienmitglieder mittlerweile schon. Und einen großen Wechsel haben wir eigentlich nicht wirklich. Das muss ich wirklich sagen. Wir halten unsere Leute relativ gut. Aber Wechsel hat man natürlich, bei 120 Leuten wird immer Wechsel da sein. Aber ich würde behaupten, der ist völlig in Ordnung.
Also überdurchschnittlich wenig. Ja, so, genau. Also gut, ja. Das ist schon mal sehr interessant. Jetzt hast du gesagt, ihr spezialisiert euch auf Reisen. Was eher ungewöhnlich ist, war mir auch nicht so bewusst. Was ist denn so etwas, was in Anführungszeichen normale Busunternehmen forcieren und in welchen Bereichen die so tätig sind? Und warum ist es vielleicht eher für euch dann unattraktiv? Oder ja, warum seid ihr da nicht so engagiert?
Wie angesprochen, ich glaube, der durchschnittliche Busunternehmer hat ungefähr so 5-6 Busse. Mhm. Die Familie fährt ein bisschen
Bus. Wie viel habt ihr als Vergleich? Was ist so
euer Fuhrpark? Wir haben insgesamt 70 Fahrzeuge, die angemeldet sind bei uns. Das sind Kleinbusse, Großbusse,
Reisebusse. Ein bisschen mehr,
ja. Genau. Das ist so der Durchschnitt, so 5-6 Busse, dann Frau, Mann fährt Bus, in der Schule ein bisschen früh, dann in der Früh ein bisschen Schule und danach machen sie Büroarbeit, Mittag gehen sie wieder zum Schule fahren und am Wochenende fahren sie in den Ausflug. So, das ist der klassische Busunternehmer. Wird immer schwerer tatsächlich, die Regularien werden immer enger, man muss viel wissen, jedes Land hat eigene Gesetze, jedes Land hat eigene Einfahrtsgebühren und so weiter und so fort. Das wird sehr, sehr extrem, das wird sehr wichtig, die nächsten Jahre das fest im Griff zu haben, die Regularien zu kennen. Wir haben im Büro 12 Mitarbeiter aktuell sitzen und es werden mit Sicherheit auch 13, 14 werden nächstes Jahr, da das alles so spezifisch wird. Als kleiner Unternehmer kannst du diese Regularien gar nicht mehr alle wissen, das wird nicht mehr funktionieren und das ist das Gute für uns, wir haben uns da spezialisiert drauf. Warum machen wir das nicht so, wie andere das machen? Meine Eltern und ich, wir haben schon immer ein relativ großes Unternehmerdenken gehabt. Wir wollen einfach auch wachsen und wir wollen unseren Lebensstandard verbessern. Das ist ja vom Unternehmer auch in unserer Branche zumindest mit der Größe zusammenhängt. Mhm. Ganz klar.
Weil wegen den Margen?
Genau, die Margen sind so ringe, wir müssen ein relativ großes Rad drehen.
Deswegen aber auch so Themen wie Corona recht einschneidend für euch sind, weil da auf einmal das Rad stehen bleibt.
Genau.
Aber die Ausgaben weiterlaufen.
Genau. Ne? Das Ausgabenrad läuft weiter, Das Einnahmenrad gibt es nicht mehr.
Ja, ja.
Und ja, die Margen in bei diesen kleinen Busunternehmen sind noch geringer wie im Reiseverkehr. Die Schule fahren wird nicht bezahlt, nicht gut bezahlt. Das ist einfach eigentlich katastrophal, kann man sagen. Das ist staatliche Ausschreibung, da machen 5, 6 Busunternehmen mit, der günstigste bekommt. Es geht immer nach Preis, wie halt bei jeder öffentlichen Ausschreibung das so ist. Wenn sie da 2, 3 bekriegen, sinkt die Marge, sie sinkt und sinkt. Und das ist ein Spiel, das wollen wir einfach nicht mehr mitmachen. Deswegen haben wir uns vor etlichen Jahren schon aufs Reisen spezialisiert. In der Pauschalreise ist man doch irgendwo sein eigener Herr und muss seinen eigenen Preis finden und man ist nicht mehr so 100%ig vergleichbar. Und das, glaube ich, ist das Größte. Man muss sich seine Sparte, sein Ding finden, dass man nicht mehr vergleichbar ist mit dem anderen Unternehmen.
Weil man einfach so viel besser ist von den Soft-Faktoren und so, dass es gar nicht mehr, keine Rolle mehr spielt.
Es muss nicht mal besser sein, es muss einfach anders sein.
Okay.
Besser ist immer gut, natürlich, also, aber
anders ist auch ein Qualitätsmerkmal, ne? Weil es nicht jeder hat. Ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, genau. Einfach anders zu sein.
Genau, das ist wichtig. Egal, ob es ein breites Produkt ist und unser Oma im Januar, im Februar und im März aufs gleiche Reiseziel fahren kann und beim Konkurrenten nur im März.
Ja,
Im März hat sie aber keine Zeit, weil da muss sie jetzt auf die Kinder aufpassen. Sie hat im Januar Zeit. Bei uns kann sie dann im Januar mitfahren. Nur Beispiel. Das ist auch ein Soft-Fakt, aber den können wir halt liefern aktuell. Und das sind Sachen, die heben uns schon ein bisschen vom Konkurrenten ab. Es gibt jeden Bustyp, den es gibt, den besitzen wir in unserem Fuhrpark. Wenn jetzt eine Schule wegfahren will mit 80 Kindern, können wir das abdecken. Der Unternehmer mit 3, 4 Busse kann es halt nicht mehr abdecken. Da hört es halt bei 50, vielleicht 60 auf. Und der Preis ist natürlich für 80 Kinder anders realisierbar, weil diese Busse mit der Kapazität von 80, die gibt es halt nicht mehr 100 Mal im Landkreis, sondern halt bloß nur 5 Mal. Und dann ist halt da auch wieder eine andere Marge und so weiter und so fort. Man muss immer einzelne Faktoren finden, die man will, und die fügt man zusammen in ein großes und dann muss das irgendwie funktionieren und es funktioniert dann auch irgendwo. Also Vielfältigkeit ist bei uns sehr wichtig, aber halt die Spezifikation ist bei uns auch wichtig, dass wir uns auf einige Punkte festlegen und die dann auch durchziehen. Und dieses Gemischt und wir machen alles funktioniert halt einfach nicht mehr. Das ist der springende Punkt.
Ja, das ist Fokussierung hilft den meisten Unternehmen. Ne? Das hilft den meisten Unternehmen auch dann besser zu werden, dem, was sie tun, eben sich abzuheben. Weil kannst du alles, kannst du nichts. So, ne? Eine interessante Frage, die ich eigentlich immer oder oft stelle, nicht immer, manchmal ergibt es sich von selber, aber würde mich bei dir auch sehr interessieren. Da haben wir, glaube ich, selber noch nie drüber geredet, obwohl wir schon viele Gespräche über alles Mögliche geführt haben. Da müssen wir schmunzeln. Ja, trink ruhig erstmal was. Also wie würdest du generell einen, oder anders formuliert, welche Eigenschaften sind für Unternehmer wichtig? Hast du vielleicht 1, 2, 3 oder eine Top 5? Gib die gerne mal zum Besten. Ich habe auch eine relativ klare Vorstellung, die ich schon ein paar Mal hier auch so im kundgetan habe, die ich dir dann auch noch gleich gern mitgebe. Oder du hörst sie an. Auf jeden Fall glaube ich, gerade deine Meinung wäre interessant und dein Take darauf, weil du ja von klein auf viel miterlebt hast schon. Also du hast bestimmt viel gesehen, wie es gut geht. Vielleicht manche Dinge, du sagst, oh, das würde ich anders machen. Machst du es jetzt vielleicht auch anders? Aber was sind so Eigenschaften, die einen guten Unternehmer auszeichnen oder welche man braucht, um vielleicht ein guter zu werden?
Risikobereitschaft finde ich, glaube ich, eins
ich sehr der interessant, dass du das sagst.
Wichtigsten Dinge tatsächlich.
Ja, voll, sehe ich ähnlich, aber Risikobereitschaft immer in gesunder Abstimmung mit, was kann ich draus, also Risikobewertung ist eigentlich wahrscheinlich eher die Qualität, die man haben muss.
Ja, ne? So, würde ich,
das Risiko einzuschätzen, auch. Risikoeinschätzungsfähigkeit, irgendwie so dieses.
Beides, aber auch die Risikobereitschaft.
Klar, am Ende dann das einzugehen, weil.
100%ig.
Ja.
Und ja, Risikobereitschaft finde ich ganz wichtig, weil viele Leute sind zu verkopft, die denken 20 Mal über Sachen nach und dann machen sie es am Schluss nicht. Wenn man zu lange über Dinge nachdenkt, werden sie meistens nichts. Das ist so meine Erfahrung, die ich die letzten Jahre gemacht
habe. Aber Risikobereitschaft alleine würde ja heißen, das Risiko an sich lohnt sich schon, es wahrzunehmen, sondern ich finde eher, also diese Risikoeinschätzung oder wir lernen ja auch nie, weder in der Schule noch als Kinder im Normalfall, mit Risiken umzugehen, Risiken zu lernen, weil die gehören zum Leben einfach dazu. Corona war ein super Beispiel dafür, dass das einfach nicht sicher ist und wir uns hier immer wieder dem bewusst oder uns dessen bewusst sein müssen, dass halt nicht sicher ist. So, es gibt keine Garantien für nichts im Leben und dieses Risiko einschätzen zu können, bewerten und dann auch einzugehen, das ist, glaube ich, eine Riesenfähigkeit, die jedem im Leben gut tut. Aber die Unternehmer überdurchschnittlich gut können müssen, weil sie eben Risiken, ja, risikobereit sein müssen, aber auch gleichzeitig eine Fähigkeit haben müssen, die einzuschätzen. Und ja, das gehört einfach zu allem dazu. Also Risiko als Faktor zu sehen und nicht als, ja, Ausschlusskriterium.
Ja, wenn man was gut bewerten kann, das ist 50-50 bewertet, dann mach es aber bei 50-50.
Ja.
Das
ja,
ist dann die Risikobereitschaft, ja, ist wichtig dann. So. Bei 50-50 einfach machen. Vertraue deinem Bauchgefühl auch mal ein bisschen.
Klappt oder klappt nicht, ne?
Klappt oder klappt nicht. Ja. Ja. Natürlich, umso höher das Risiko, umso besser muss man aufpassen, ist klar. Aber
vielleicht auch umso besser der Outcome, ne? Deswegen das
befürchtet sich. Also, also Risikobereitschaft wäre ein Punkt, wo ich auf jeden Fall sagen muss, auf jeden Fall.
Finde ich cool. Und
zweite, Leidenschaft. Auch ein extrem wichtiger Punkt.
Auch unterschätzt, finde ich. Also sehr unterschätzt auch, weil wenn du etwas gut kannst, heißt es ja noch lange nicht, dass du damit viel Geld verdienst. Aber wenn du etwas gut kannst und dann noch Leidenschaft dazu entwickelst, dann kommt, glaube ich, auch so das Monetäre von ganz alleine. Weil geht gar nicht anders. Du hast Spaß dran, du wirst gut, du hast noch mehr Spaß, du wirst noch besser. So, das ist halt eine Perpetuum mobile, was du gar nicht aufhalten kannst.
Und vielleicht das dritte, würde ich dann noch sagen, ist eine gesunde Selbsteinschätzung. Dann wären wir vielleicht wieder beim ersten Punkt. Das ist vielleicht, glaube ich, vor allem beim Start, wenn jemand gerade gründen will, schau, was du dir zutrauen kannst. Vielleicht trau dir auch einen Ticken mehr zu, wie es vielleicht geht, aber übertreib es nicht mit dem, was du dir zutraust.
Das ist ja schon ein sehr männliches Problem, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich tatsächlich. Ich würde mich da auch selber nie freisprechen davon. Ich denke auch, dass ich viele Sachen kann, ich kann es vielleicht dann doch nicht 100%.
Aber das befähigt einen ja auch, erstmal Ja zu sagen und dann schon, oh, wie kriege ich es jetzt hin? Und das ist ja auch wieder eine Qualität von, ich traue mich halt, ne? Also ich gehe halt das Risiko ein, hoffentlich klappt und ich wachse an meinen Aufgaben.
Okay, ist gefährlich, ja, aber ich sehe es ähnlich.
Ja. finde ich spannend. Ich glaube, dass diese drei Sachen, die du jetzt genannt hast, kannst gerne noch weitere nennen, wenn dir hier einfallen, aber dass die auch sehr gut zu dir passen. Jetzt etwas anderes, was ich immer nach vorne schiebe, das, ohne jetzt, dass du die anderen Folgen anhören musst, wer auch immer da jetzt zuhört und das vielleicht das zweite oder dritte Mal hört, tut mir leid, aber es ist einfach mein Thema, Resilienz. Also quasi weiterzumachen, auch wenn es nicht gut läuft. Mhm. Hat euch natürlich auch betroffen, gerade weil wir Corona besprochen hatten. Da hättet ihr ja auch einfach sagen können, ja gut, komm, mach mal zu dem Bums und weg damit. Aber ihr habt ja auch gesagt, ne, was können wir jetzt aus der Situation irgendwie noch Gutes ziehen und wie können wir auch wieder helfen, ne? Weil mit den Corona-Geschichten und Testmöglichkeiten habt ihr auch wieder was Wertvolles zu beigetragen und geholfen. Und das würde ich als fast, gerade für jemanden, der gründet, weil ich ja eigentlich eher daher komme, ne, deswegen hat mich auch interessiert und passt umso besser das, was du gesagt hast, zu dir auch. Aber gerade, weil ich ja auch so selber gestartet bin und das alles so ein bisschen aus dem Nichts aufbaue und halt meine Ideen da so verwirkliche, da sind oft Sachen, die nicht funktionieren, wird dich sicherlich auch noch ab und zu betreffen. Nur habe ich jetzt nicht diese 50 Jahre Firmengeschichte im Rucksack, die du hast und die natürlich super ist und auf die du zurückgreifen kannst. Deswegen würde ich sagen, so Resilienz, gerade am Start oder auch mal zwischendrin, die hilft dir immer, weiterzumachen, auch wenn es gerade vielleicht nicht so gut läuft und ja, widerstandsfähig ist, glaube ich, so das deutscheste Wort, was es trifft, widerstandsfähig zu sein, weil die werden kommen, weiß nur nicht wann und wie stark, aber sicher ist, dass sie kommen und oftmals, bei euch eben Corona das beste Beispiel, oftmals kannst du selber nicht unbedingt viel dafür, aber es erfordert dann irgendeine Art von Reaktion und die, ja, hoffentlich dann so erfolgt, dass du eben das, was du beeinflussen kannst, gut machst und beeinflusst und alles andere wird sich dann zeigen.
Also Widerstandsfähigkeit finde ich super. Finde ich wirklich genial.
Muss
ich
dich in machen. Jeglicher Hinsicht.
Nein, find ich wirklich gut.
Ja.
Das ist ein Grundproblem. Viele Leute, die gründen, die Gründung ist verdammt schwer. Das steht komplett außer Frage. Aber viele Leute, die bevor die Gründung überhaupt startet, sich das Leben zu rosa ausmalen. Das, glaube ich, ist ein großes Problem.
Und dann, vor allem, du kannst nicht starten und sofort rosa-rot alles haben. Also das dauert halt, ne?
Genau.
Das kann ja dein Ziel sein, soll es auch sein, aber...
Aber du hast von der Gründung an, bis es überhaupt erstmal losgeht, bist du schon dreimal auf die Schnauze mit irgendwas gefallen. Wenn es bloß Formular 5a im Arbeitsamt ist oder sonst
irgendwas.
Es ist egal. Du wirst auf die Schnauze fallen. Und wenn du es bis dahin dann nicht schaffst, dann ist Unternehmer sowieso überhaupt nichts für dich. Dann lass es einfach sein. Weil du wirst jedes Jahr ganz oft auf die Schnauze fallen. Das ist 100% so. Egal mit welchem Unternehmer man sich unterhält, egal wie lang es die Firma schon gibt, es wird niemanden geben, der sagt, von mir ist es von Anfang an immer golden gewesen. Das wird es nicht geben. Also ich habe noch keinen kennengelernt.
Und die Thematik hätte ich auch schon ein paar Mal besprochen, aber viele, es gibt welche, die das so erzählen, vor allem Ältere oftmals, aber die sehen natürlich ihr Leben oft in der Retrospektive. Also die sagen, Leben wird immer, ich glaube, Richard David Brecht hat es mal gesagt, Leben wird irgendwie im Nachhinein interpretiert, aber nur nach vorwärts gelebt. glaube, so nicht mehr ganz zusammengebrachtes Zitat, aber irgendwie so funktioniert es. Und im Nachhinein Sachen zu bewerten, ob sie gut oder schlecht waren, ist immer einfach, ne?
Also ich glaube, die sind schon so alt und können sich einfach an vieles nicht mehr erinnern.
Kann auch sein. Ja, das kann auch sein.
Nee, also das gibt's nicht.
Bin ich mir fest davon überzeugt. Nicht. Natürlich unmöglich. Natürlich nicht. Man vergisst eben manche Sachen, man verdrängt's und lebt dann halt im Hier und Jetzt, was ja auch menschlich und gut ist und pragmatisch. Aber es, ja, tragen viele Dinge dazu bei, dass man Erfolg hat oder eben auch nicht. Finde ich einen sehr spannenden Punkt. Vielleicht zur letzte sehr diepe Frage noch, die mir heute hoffentlich erlaubt ist und du sie mir nicht übel nimmst. Aber das gehört eigentlich auch zu dem Punkt mit dazu. Was ist, genau, nimm noch mal einen Schluck, weil es haut rein. Was ist denn so dein Warum? Also damit meine ich, natürlich wurde die Firma irgendwie in die Wiege gelegt, machen musst du selber. Also da wird jetzt keiner für dich die Geschäfte führen, sondern das ist dann schon auch deine Qualität, das gut weiterzumachen. Aber jetzt Geld alleine kann ja nicht dein Warum sein, weil du hättest auch viele andere Dinge bestimmt gut machen können, auch mit Unterstützung deiner Eltern. Warum ist es jetzt die Firma? Und was sind so generell Dinge, die dich dann noch antreiben, weiter Bock drauf zu haben?
Relativ einfach zu beschreiben. So am Anfang des Podcasts sind wir kurz gestartet. Ich habe das aus meiner Jugend und meiner Kindheit so vorgelebt bekommen. Und aus diesem vorgelebt bekommen.
Was genau hast du vorgelebt bekommen? So diese Verantwortung für andere? Nein, oder?
Ich war einfach dieses Business vorgelebt. Dieses Business muss man leben. Ja, ja. Das ist nicht irgendwas, was man, so ein 9-to-5-Job ist das nicht. Das muss man irgendwie leben. Das geht am Wochenende, das geht in der Nacht, das geht immer. So, wenn du das mal so mitbekommen hast, dein halbes Leben, und irgendwann, ganz verrückt, aber irgendwann liebt man das. Wenn ich in Urlaub bin, in der Woche in einem Urlaub, und dieses Telefon klingelt nicht nachts um 3, weil es dann meine Eltern annehmen zum Beispiel. Weil ich halt jetzt im Urlaub bin. Das funktioniert auch. Das ist komisch. Das ist irgendwie, da fehlt einfach irgendwas. Das ist
wirklich. Aber man gewöhnt sich an den Stress und vermisst ihn dann wahrscheinlich auch.
Das ist der Punkt. Man vermisst das wirklich. Also ich vermisse das extrem. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, was anderes zu machen. Ich bin damit aufgewachsen tatsächlich. Und also mir würde nichts einfallen, mit was ich meinen Tag irgendwie schöner machen könnte. Wenn es gut läuft, es gibt solche Tage, da könnte ich schreiend davonlaufen, wie gestern. Ja. Aber ansonsten liebe ich das, was ich mache. Und ich glaube, nur wenn man es liebt, dann macht man es lange und man macht es halt auch gerne dann natürlich.
Ja, das kommt eben wieder zusammen. Ich mag es gerne, dann bin ich gut. Ich bin gut, dann mache ich es noch mehr. Und das trägt halt dazu bei, dass man in egal welcher Branche, egal in welchem Beruf, egal in welchem Status, ob angestellt oder eben Unternehmer und selbst oder selbstständig, dann wird man einfach gut. Und dann das Monetäre folgt von selbst. Und auch spannend, hier hat noch niemand gesagt, Geld. Gut, ich spreche auch meistens an, Geld kann es nicht sein. Aber es ist ja auch, also Geld alleine würde ja nicht reichen, weil beim ersten Rückschlag würde jeder eben ja davonrennen, wie du es ja auch gesagt hast. Da würde jeder sagen, jetzt, heute schlechtes Wetter als Beispiel, da stehe ich jetzt nicht auf, weil heute verdient man nichts oder keine Ahnung. Das Geld ist ein ganz schlechter Motivator auf lange Zeit, weil es eben nicht intrinsisch ist. Also es kommt nicht von dir selber und gerade in Zeiten, wo es nicht so gut läuft, kann nur wieder Corona erwähnen jetzt in eurem Fall, da brauchst du halt irgendwas anderes, weil da reicht Geld alleine als Motivation nicht aus, da brauchst du irgendwie ein, mehr.
Würde ich tatsächlich fast genauso unterschreiben, ich würde es ein bisschen differenzieren. Solange es gut läuft und du gutes Geld verdienst, machst du es noch lieber.
Ja.
Das ist der Punkt. Also wenn du eine Arbeit machst, wo du weißt, okay, da kommt jetzt richtig was rum.
Ist auch Teil der Wertschätzung,
ne? Genau, so, ich mach's gut und die liebst du noch viel, viel mehr. Das ist das Beste, das es gibt. Das Problem ist, wenn du eine Arbeit machst, wo nichts dabei rumkommt oder wo du nichts verdienst, die machst du natürlich nicht gerne. So, das ist richtig. Aber die darf das nicht gerne nicht abschrecken. Wenn dich das abschreckt, dass du dann sagst, ja, ich habe jetzt heute 5-mal was gemacht, wo ich nichts verdient habe, wo schlecht ist, und du dann am nächsten Tag aber keinen Bock mehr auf deinen Job hast, weil du heute 5-mal was gemacht hast, wo du nichts verdient hast. So, dann ist Unternehmer nicht so dein Ding, so, weil die Rückschläge, das sind
wir wieder oder bei den Rückschlägen. Genau, oder vielleicht die Branche, das Thema, mit dem du dich jeden Tag beschäftigst, ja. Leidenschaft. Also das ist schon eine wichtige Voraussetzung, also ich glaube, andere Leute, die vielleicht anders an die Sache rangehen, können auch Erfolg haben. Aber die ich jetzt kenne und mit denen ich so zu tun habe, ich glaube, die eint es alle, dass sie das, was sie machen, sehr gerne tun und deswegen auch sehr gut sind in dem, was sie tun. Ne? Also du kannst nicht sehr gut werden, also stimmt vielleicht so pauschal auch nicht, aber es ist auf jeden Fall viel schwieriger, richtig gut zu werden, wenn du es nicht gerne machst. Und ich glaube, das macht dich auch nicht glücklich auf Dauer. Das ist jetzt etwas, was dich dann nicht unbedingt erfüllt.
Ja, für lange Zeit auf jeden Fall. Also man kann das schon kurzfristig irgendwie ein Jahr durchwirken und es ist okay für einen, wenn man dann auf seinen Kontostand schaut und Geld war da. Ja, super okay, aber ich glaube, länger wird es keiner machen können.
Ja, Christopher, die eine Sache, die ich jetzt nochmal aufgreife, weil ich sie spannend finde. Du sagtest, du wirst den Stress vermissen, wenn du ihn nicht hast. Irgendwann zwangsläufig, dein Vater ist ja dir wahrscheinlich recht ähnlich oder du ihm. Wie denkst du, wird er das wahrnehmen, wenn er diesen Stress mal nicht mehr hat oder weniger hat? Und andersrum, wie wird es dir mal gehen? Weil irgendwann, du machst noch lange, klopf auf Holz, aber wie wird es dir dann irgendwann mal damit gehen können?
Mein Dad ist da relativ pragmatisch, glaube ich. So. Er wird das langsam ausfaden lassen. Es ist ja jetzt schon weniger geworden, weil mein bester Freund jetzt mit dazugekommen ist.
Das hat man noch als kurzer Punkt danach, wie eure Arbeitsteilung so aussieht.
Okay, aber ja. Das wird jetzt schon immer peu à peu weniger. Mhm. Und ich glaube, er freut sich extrem drauf.
Ja. Ja, vielleicht kommt es dann bei dir auch irgendwann, dass er die Freude überwiegt.
Wir sprechen ja von ganz anderen Alter. Er ist
jetzt
63, glaube ich.
Aber im Hier und Jetzt willst du noch den Stress und brauchst den auch.
Natürlich.
Ja, wir sind auch jung und belastbar.
36 Jahre, wenn ich jetzt noch keinen Stress mehr habe.
Sieht man den nicht an, Christopher.
Danke. Dann weiß ich auch nicht, dass er dann, auch dann ist wieder Unternehmen als falsch.
Ja.
Wir werden alle immer irgendwo Stress haben, egal welche Art von Stress das ist.
Du suchst ihn dir selber aus, ne? Welche Art von Stress du willst.
Ja. Manchmal ja.
Ich glaube auch, dass Stress ganz viel davon kommt, von Dingen, die du erledigen könntest, aber nicht erledigst. Wenn ich jetzt einen Tag habe, wo ich viel zu tun habe, ich aber nach meiner Einschätzung viel geschafft habe, weil ich ja nicht noch mehr hätte reinpressen können in den Tag, aber trotzdem Dinge für morgen noch übrig sind, fühle ich mich nicht gestresst. Wenn aber irgendwie Dinge aufgeschoben wurden, weil, oh nee, das mache ich dann morgen oder passiert jetzt nicht mehr oft, weil ich eben mir das antrainiert habe, aber dann habe ich immer Stress empfunden, wenn ich es hätte machen können, aber nicht gemacht habe. So finde ich.
Bei mir entsteht Stress. Wenn ich was nicht nach meinen Vorstellungen irgendwie habe, dann...
Aber du kannst ja nicht beeinflussen, ne?
Ich kann es tatsächlich nicht beeinflussen, aber es ist halt da, aber dann entsteht bei mir tatsächlich Stress. Wenn ich mir denke, oh, das hätte man anders lösen können, dann beschäftigt mich das zu lange und dann fällt vielleicht irgendwas anders hinten runter. So, also das ist eher bei mir das Problem, wo bei mir Stress entsteht, wenn ich
mit irgendwas
unzufrieden bin.
Aber ich glaube, das kann man lernen. Das ist, gerade ich als Torwart, hatte ganz oft das Problem, dass ich mein Ding gemacht habe, wir trotzdem verloren haben vielleicht und dann konnte ich ja daraufhin nicht einfach unglücklich sein, sondern es ging trotzdem weiter, weil ich selber auch nur gut sein kann, wenn ich mich auf mich konzentriere. Und dieses innere Spiel, nennt man es auch in der Psychologie, einfach zu gewinnen, ist schon das, worauf ich mich konzentriere. Also das, was du beeinflussen kannst, beeinflusst, ist oftmals nicht viel, das ist auch frustrierend, ne? Also ob es jetzt im Leben ist oder im Unternehmertum, vielleicht 10%, 20%, 30%, die du selber beeinflussen kannst, der Rest kommt extern, irgendwie Glück, Pech, besten Glück. Ja, natürlich stressen einen Momente oftmals. Ich meine, da ist keiner vorgefeit, aber so wenig wie möglich. Also dem nicht viel Raum geben, weil man es eben nicht beeinflussen kann. Ob es jetzt ein schlecht gelaunter Mandant ist in meinem Fall oder schlecht gelaunter Partner. Und bei euch wird es ähnlich sein, wenn du jetzt, das kannst du ja nicht beeinflussen. Also da steckst du ja nicht drin, ne? Das darfst du ja nicht zu Herzen nehmen.
Zieht aber natürlich die Laune immer runter. Ja. Das ist schwer nicht zu beeinflussen.
Du suchst so wenig wie möglich, ne? Genau, also immer ganz kleinen Raum nur einräumen.
Fühle ich auch, aber das ist halt da, wo der Stress entsteht.
Ja.
Wenn beim Handwerker die Baustelle nicht funktioniert. Und egal was, es wird jeder irgendwie eine andere Art von Stress haben. Aber ich glaube, wenn alles reibungslos funktioniert, dass man eigentlich fast keinen Stress verspürt.
Nö, weil es ist ja eher so unter Strom stehen, was aber positiv ist. Das ist, glaube ich, auch das, was du meinst, was du vermisst. Dieses positive unter Strom stehen, gebraucht auch gebraucht zu werden.
Guter Punkt,
ja. Ne, dass du da Bock auch drauf hast zu organisieren, das ist ja dein Ding. So, die Leute fragen dich, brauchen Hilfe. Das ist schon, kann ich mir vorstellen, dass das cool ist. Sind wir vorhin drüber weggegangen. Wirklich letzter Punkt. Wie sind eure Rollen verteilt und was macht so jeder und was sind so auch die Themen, die auf euren Tischen liegen, gerade als Führungsebene?
Ja, also grober Umriss, die Mom, die macht alles, was mit Buchhaltung zu tun hat, leitet auch das Büro, also diese 12, 13, 14 Leute, die bei uns im Büro rumlaufen. Also
ihr Backoffice oder die
organisieren. Genau, oder halt auch unsere Verkaufsberater zum Beispiel.
Sehr schönes Büro übrigens in Neumarkt.
Ja, wunderschön, da sind wir auch wirklich glücklich drüber. Ja,
sieht sehr gut aus.
Das ist auch ein wichtiger Punkt für die Mitarbeiter.
Ja, glaube ich.
Neuanstellungen, immer ein Punkt, wo die Leute positiv, sie wird jetzt nie der Grund sein, warum sie zu dir kommen.
Aber es schadet nicht.
Genau, ist auf jeden Fall kein Negativpunkt. Ja. Sie kümmert sich so um das Kaufmännische zum großen Teil. Mein Dad macht sehr viel Disposition von den großen Bussen auf die Reisen schicken und so weiter und so fort. Also alles, was um das operative Kerngeschäft geht.
Damit es einfach reibungslos läuft.
Genau, und halt auch jeder Bescheid weiß, wo er hin muss, was er machen muss. Jetzt zuzüglich zu Marcel. Das Gleiche habe ich im Kleinbusbereich, das mache ich. Und alles, was so mit Bankfinanzierung oder Werkstätten zu tun hat. Ich habe in meiner ersten Lehre Kfz-Mechaniker gelernt. Also ein bisschen einen
technischen Background,
oder ein bisschen technisches Verständnis. Und daher habe ich das dann auch übernommen einfach auch, das mache ich alles. Alles, was mit Banken zu tun hat, was abfällt, Versicherungen, eigentlich alles, was ums Fahrzeug zu tun hat, das mache ich irgendwie.
Ja, und gerade in eurem Bereich, was ja auch sehr spannend ist, ne, diese Kapitalintensität, also ihr kauft ja die Busse und müsst dann mit denen operieren und ist schon nicht so ohne, ne? Und da glaube ich, auch spannend für dich da gewesen, das zu lernen. Dann hat es dein Vater dir gezeigt und wie ging das mal los?
Ja, genau. Meine Eltern haben mir das gezeigt oder man schaut sich's ab. Die ersten Jahre, ich habe dann zu Hause eine zweite Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung und da schaut man, was macht er so, wie macht er das? Würde ich es genauso machen? Und dann tauscht man sich kurz aus und dann nach, sag ich mal, 4-5 Jahren, wo ich dann so ein bisschen im Betrieb war, habe ich schon relativ viel selber machen dürfen und ich durfte auch auf die Schnauze fallen. Das ist wichtig. Ich glaube auch, das ist meinen Eltern wichtig. Wenn ich was machen will, darf ich es machen. Wenn es nicht irgendwas ganz haarsträubend Verrücktes ist, wo sie wissen, es geht schief, dann ist es ein Ding, das lassen sie dir auch machen. Das ist ganz wichtig. Das finde ich, dass wenn ich das mal übergeben würde, ich würde es dann auch ganz genau so machen. Weil das der Punkt ist, nur durch dieses Hinfallen lernst du wirklich was. Und
ich glaube, es wird sich auch freuen zu hören, dass du da jetzt mehr oder weniger durch die Blume sagst, ihr habt das gut gemacht oder macht es immer noch gut.
Sensationell, ja. Definitiv. Das ist was, wo ich sehr, sehr dankbar bin. Wenn du mich mit anderen Leuten unterhältst, die eine Firma übergeben bekommen haben, das ist ja wirklich, das ist was sehr Sensibles. Ne?
Ja, wir haben ja auch oft damit zu tun, also es ist ja auch, was in unserem Bereich so fällt. Und da gibt es von eben bei euch harmonisch und alle haben sich lieb, bis wir reden nicht mehr miteinander, eigentlich alles. Ne? Und das ist umso schöner, wenn das so funktioniert.
Genau, und das ist was, das möchte ich nie erleben. So, das ist wie in so einem Erbfall, wenn um 5,50 Euro die Familien nicht mehr miteinander streiten. Ja gut, dann Leute, das ist das Schlimmste, das möchte ich nie in meinem Leben erleben. Und deswegen ist es ganz gut, dass mein Großvater hat das eigentlich schon so vorgelebt, von dem kommt das eigentlich. Der hat sich relativ früh schon aus der Firma rausgezogen und hat es meinen Eltern übergeben. Und das hat auch gut funktioniert. Ich glaube, jeder muss so seine Aufgabe haben, jeder muss für seinen Bereich verantwortlich sein und in diesem Bereich muss er auch machen können, was er will. Er kann nicht dann einer aus einem anderen Bereich kommen und sagen, boah, das ist aber, boah, und was machst du da für ein Mist? Das darf man nicht machen.
Also beraten wahrscheinlich schon, du fragst natürlich viel um Rat, aber nicht befehlshaberisch, also dass man sagt, ey, du musst so und was so. Nein, das ist eigentlich, nie Befehl, so muss der Umgang sein. Ja.
Wir essen meistens zusammen Mittag, das gibt bei uns eigentlich fast immer irgendwie ein Mittagessen. Und da redet man dann über seine Themen, was einem gerade so am Herzen liegt. Da wird es ein bisschen ausgetauscht und wird sich dann auch drüber unterhalten. Und das ist was Heilendes auch.
Ja.
Und das ist super. Und ich würde es auch jedem genauso empfehlen zu machen, wenn es funktioniert.
Schön. Christopher, danke, dass du heute mit dabei warst und uns da hast Einblicke gegönnt für, ich glaube, ganz, ganz viele interessante Gedanken, die jetzt folgen. Ich fand es schon spannend zu hören, wie das auch gut funktionieren kann. Und ja, schön, dass du heute da warst.
Gerne, danke.
So, das war die Folge mit Christopher Brandl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr zu ihm und seiner Firma mehr erfahren möchtet, dann verlinken wir euch wieder etwas in der Beschreibung. Schaut gern vorbei, beschäftigt euch damit. Vielleicht ist ja die ein oder andere Reise für euch dabei oder auch das ein oder andere Jobangebot, was euch anspricht. Und wenn ihr Unternehmer seid oder unternehmerisch tätig sein möchtet, haben wir was ganz Besonderes für euch. Wir bei Shuttle Capital haben ein Paper verfasst zum Thema exklusives Wealth Management für Unternehmer und Selbstständige. Hierbei beschäftigen wir uns mit allen Fragestellungen der finanziellen Vorsorge, die euch als Unternehmer beschäftigen. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Berti.